herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich.
Mein Interviewpartner heute ist
Mein Name ist Dr. Peter Röske, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du
Luxoft,
dabei bist.
Oder genauer gesagt DXC Luxoft, ein langjähriger Wegbegleiter. Wir haben lange zusammengearbeitet bei meinen Stationen bei der CAA. Auch bei Harman Automotive haben wir lange Jahre lang eng zusammengearbeitet. Und das ist nämlich sehr, sehr froh, dass er sich bereit erklärt hat, hier eine knappe Stunde lang Rede und Antwort zu stehen. Super spannende Themen. Er hat ein bisschen was über sich selber erzählt, wo er herkommt, was ihn antreibt. Auch wo er die Automobilindustrie sieht. Er hat da, ähnlich wie ich auch, den ein oder anderen etwas kritischeren Blick auf bestimmte Themen. Und über die Zukunft von HMIs, Human Machine Interfaces, von Usability, von User Experience in Fahrzeugen. Super spannendes Interview. Wir hatten ein paar kleine Verbindungsprobleme, lohnt sich aber trotzdem durchzuhören, richtig den Olaf kennenzulernen und viel, viel Wissen mitzunehmen.
Langjährigen Kollegen, Mitarbeiter, und ich würde fast mal sagen, auch Freund über die alle Jahre geworden, Olaf Preisner zu Gast. Olaf, herzlich willkommen im Mensch-Technik-Podcast.
Hallo Peter, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir hatten ein bisschen hin und her, bis der Termin funktioniert. Ist ja bei so Professionals wie bei uns immer mal, dass das ein oder andere reingrätscht. Aber ja, toll, dass es geklappt hat. Und ich glaube, wir werden jetzt hier ein paar schöne Minuten, halbe, dreiviertel Stunde haben, je nachdem, worüber wir reden. Und ja, freue mich drauf, mit dir jetzt die Zeit zu verbringen hier.
Mhm. Cool.
Okay, fangen wir mal an mit meiner üblichen Einstiegsfrage. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ich kenne dich ja ein bisschen, meine Hörer und Hörerinnen kennen dich vielleicht nicht so gut. Erzähl was von dir. Wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist?
Mhm. Ja, lass uns mal starten, wo ich die ersten Berührungspunkte mit der HMI an sich hatte. Ich denke, das ist ja ein HMI-Podcast, auch ein Technologie-Podcast. Und das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Die ersten Berührungspunkte waren mit einer finnischen Firma. Und zwar ging es da um Papier- und Chemieindustrie, also die ersten Prozessanlagen und auch die ersten HMI. Das sind sehr, sehr komplexe Anlagen für eine Papierindustrie beziehungsweise so ein Chemiewerk. Und das muss ja irgendwie gesteuert werden. Das war zu der Zeit, 95, 96, so um den Dreh rum, wo quasi auch die Computertechnik ja jetzt so lang sich durchgesetzt hatte, natürlich noch sehr, sehr rudimentär. Und das waren so die erste Zeit, wo ich auch dann wirklich quasi mit HMI Benutzeroberfläche, natürlich sehr rudimentär zu der damaligen Zeit, dann in Berührung kam, entwickelt hatte. Und das war der Motivator dann eigentlich für ein Studium. Ich hatte davor noch kein Studium. War dann mein Interesse aber geweckt und ich hatte dann an der HDM das Studium Audiovisuelle Medien hier in Vaihingen, mir aus Stuttgart, angefangen. Es war damals auch ein relativ neuer Studiengang, neue Medien, auch so ein bisschen Generalist, also man bekommt da sehr viel in unterschiedlichen Bereichen mit, das ist eigentlich auch ganz gut, man ist da sehr breit aufgestellt. Und fand ich also super spannend, also muss ich wirklich sagen. Also das Studium hat mir wirklich ziemlich viel gebracht und hatte mich dann auch letztendlich zu meiner ersten Anstellung oder sag ich mal im Bereich von Werkstudententätigkeit war das, mit der Automobilindustrie in Verbindung gebracht. Und das kennst du ja auch noch sehr, sehr gut, CAA AG. Damals im Jahr 99, 2000, auch dann an den neuen Markt gegangen, ne? Ein Startup in dem Bereich schon sehr visionär, muss man wirklich sagen. CAA zu der Zeit, wow, schon mit Hans-Peter Schmidt als sehr visionärer Ingenieur und hatte da schon extrem viele Ideen. Ich hatte dann Praktikum angefangen, dann als Werkstudent und war da auch ziemlich häufig bei den großen OEMs. Ne? Da ging es um Simulation der, ja, schon Revolution, muss man sagen. Zu der Zeit war das wirklich Revolution, um die ganzen Funktionalitäten zu bündeln in ein System mit einem Controller oder ein paar Controllern, aber das und einem Bildschirm als Ausgabesystem, das war damals schon sehr, sehr neu und hatte natürlich auch demzufolge sehr, sehr viele Challenges, ne? Also sehr, sehr viele Herausforderungen bei den OEMs selber, die da zu der Zeit auch gar nicht das Know-how hatte oder die Abteilungen hatten. Ne? Das war alles noch im Aufbau damals. Und der Druck war aber immens, auch der Erfolgsdruck. Ne? Marketingseite waren sehr, sehr hohe Erwartungen, aber natürlich auch von Usability-Seite. Ne? Man musste ja schließlich alles kontrollieren und steuern können. Und das hatte aber so meine, ja, so meine Leidenschaft entfacht, auch Richtung Mobilität, Automobil. Und das fand ich damals sehr, sehr, sehr spannend, auch mit verschiedenen Automobilen da zu tun zu haben. Ne? Also nicht nur einen großen OEM, sondern diverse, viele und auch viel Messen. Und das fand ich schon, ja, sehr beeindruckend. Aber auch große Herausforderung, also auch persönlich an mich, also an das Engagement. Die Erwartungshaltung war schon groß, muss man sagen. Klar, dann neuer Markt, Startup. Natürlich, den muss ich erst etablieren, muss erst natürlich das Business generieren. Aber das war wirklich ein super Training für mich, so ein super Einstieg auch. Also das war wirklich Wahnsinn. Mit allen Höhen und Tiefen, muss man natürlich auch sagen, aber wirklich mit super spannenden Themen auch in dem Bereich HMI. Und das war der Grundstein eigentlich, wo von dieser Revolution im Fahrzeuginnenraum, wo es dann danach ja dann wirklich also extrem voranging. Also es war wirklich schön.
Ja, lass uns ganz kurz nochmal da einhaken an der Stelle. Die DRA-Zeit, die haben wir ja auch komplett gemeinsam erlebt dort. Der Hans-Peter Schmidt, ich fand ihn ja mal völlig faszinierend, weil er hat ja viele Dinge damals schon mir erklärt, von die ich völlig, völlig irrwitzig fand oder völlig blödsinnig fand. Und heute ist es selbstverständlich. Also eine seiner ersten Aussagen mir gegenüber war, na, das Ganze läuft doch sowieso irgendwann ins Handy rein. Das waren ja Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, waren Handys ja noch so Telefone mit so dicken Knöpfen und so einem monochromen Display. War völlig unvorstellbar, dass da sowas kommen wird. Auch die ganze Tooling-Geschichte, dass man so ein Tool entwickelt, was von der ersten Simulation bis zur Serie in verschiedenen Plattformen alles abdeckt. Ja, heute haben wir die Tools alle. Gibt ja mindestens ein halbes Dutzend zur Auswahl in der Autoindustrie. Und ja, halt eben auch die ganze Thematik, welche Wichtigkeit das hat. Also er hat sich ja immer auf die OEMs fokussiert und nie auf die Zulieferer, die ja damals das Thema getrieben haben. Rückblickend, wie siehst du ihn so als Visionär?
Also er hatte alles quasi vorhergesagt, was jetzt eingetreten ist, 20 Jahre später. Na, klar, schon ein bisschen vorher natürlich, aber letztendlich alles ist jetzt auf dem Markt realisiert, was er damals angedacht hat. Und das ist ziemlich faszinierend, muss ich wirklich sagen, wie so eine Vision oder wie man dazu beitragen kann. Ne? Er hat ja da wesentlich auch mit beigetragen, diese Vision dann Realität werden zu lassen. Das fand ich schon, also ist super. Also wirklich, muss man wirklich im Nachhinein sagen, wow, auch ein toller Lehrmeister, ne? Zur damaligen Zeit. Also man sagt, wow. Also da nehme ich auch heutzutage noch sehr, sehr viel mit. Also auch von Denke, ne, wie man an Probleme rangeht, dass man sich auch unterkriegen lassen sollte, aber auch, wie man so, ja, einfach auch das Visionäre weiterverfolgen. Also das ist ganz wichtig, um überhaupt da die Entwicklung voranzutreiben. Und natürlich nicht locker lassen, aber natürlich auch mit sehr, sehr viel Engagement. Ne. Ohne großes Engagement, ohne überdurchschnittliches Engagement, kann man sowas natürlich auch nicht erreichen. Also das ist mir auch bewusst geworden.
Ja, also da haben wir einen sehr, sehr ähnlichen Blick auf. Gut, ja, CAA haben wir. Dann, wie ging es weiter?
Genau, dann kam ein Tier One, Harman. damaliger Zeit, ne? Auch sehr dynamisch, der neue Markt, ganz klar, mit Auf und Abs. Harman hatte dann sich auch entschlossen, diesen Teil von CAA oder diesen Geschäftspart quasi zu übernehmen, mit einzugliedern. Damals, denke ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, auch für Harman selber, weil er dann auch an großen Projekten, an innovativen Projekten, auch mit ganz großen OEMs hier aus der Gegend, an der Entwicklung und hat sich da quasi dann auch nochmal die, ja, einen Teil der Mannschaft da gesichert, um das Thema dann auch voranzubringen. Interessant natürlich vom Blickwinkel, also da mal einen Einblick zu bekommen, wie so ein Tier One arbeitet und welche Challenges bei einem Tier One sind, ne? Herausforderungen, ist er mehr ein Produkt auch, ist er mehr Hardware orientiert. Ich denke auch zu damaliger Zeit war der Schwenk dann mehr von Hardware zu Software. Ne? Software hat damals auch schon extrem zugenommen. Und die Kompetenz war nicht nur bei der Hardware, ne, sondern die Softwarekompetenz musste und wurde ja aufgebaut, und zwar extrem, ne, also auch mit einem ziemlich hohen Speed, auch mit den Challenges natürlich, was das bedeutet, dann wirklich mal ein Produkt auf die Straße zu bringen, ne? Also CAA war ja mehr so visionär, viele Demos, die man gemacht hat, viele Concept-Cars, vielen Messen. Aber es ist schon nochmal eine ganz andere Liga, wenn man das realisieren muss und wirklich ein SOP hat, ein Start of Production. Da ist ein Datum dahinter, das lässt sich nicht verschieben. Da muss alles fehlerfrei laufen. Und jetzt wissen wir ja, so eine Software, die kann eigentlich nie bug-free sein. Aber zumindest von der Usability, der Fahrer muss den Eindruck haben, Beifahrer, der Konsument muss den Eindruck haben, wow, das System, das funktioniert, das ist bedienbar und das erweckt auch Emotionen. Ne? Also das ist ja der weitere Part als Differenziator jetzt von den Brands, der emotionale Part. Und der konnte ja dann wirklich auch ganz stark realisiert werden, umso größer die Displays wurden, umso größer die Funktionalität auch wurde. Her eigentlich auch ein ganz super spannendes Erlebnis von der Seite auch. Ja, da kam es dann zu Luxoft. Luxoft Company war das 2012, genau, bin ich zu Luxoft gestoßen. Es war das erste Office von Luxoft eigentlich auch in Deutschland. Stark geprägt von der Vergangenheit vom Finance-Sektor, groß geworden mit großen Finanzhäusern, Risk-Management-Software, Reporting-Software, dann starkes Wachstum hingelegt, hatte dann so die ersten Projekte mit den Tier-Ones, wie Harman zum Beispiel, im Bereich Automotive und ganz stark auf Software fokussiert. Ich habe bei Luxoft, bin ja immer noch bei Luxoft, den Bereich UX/UI aufgebaut. Da existierte nichts, aber es wurde schon auch wieder gesehen, ne, visionär gesehen, ups, das ist ein Geschäftsfeld, das wird sich entwickeln. Da wird das Business und der Demand extrem steigen. Und da hatte ich zuerst mit einer ganz kleinen Gruppe diesen UX/UI-Bereich dann ja angefangen, etabliert und jetzt ausgebaut. Da sind wir jetzt ca. 80 UX-UIler in dem Bereich, halt auf verschiedene Länder, Kontinente, sodass wir jetzt auch ganz stark international agieren. Ja, und mein Titel ist mittlerweile, also peu à peu habe ich mich nach oben gearbeitet. Titel halte ich jetzt nicht so viel, aber nur, dass er mal genannt ist, Vice President UX UI Design Automotive ist so der offizielle Titel, wo ich heutzutage jetzt bin bei Luxoft. Luxoft ist mittlerweile auch von DXI übernommen worden. DXI, amerikanisches Unternehmen, sehr, sehr großes Unternehmen, über 100.000 Mitarbeiter. Also, ich sag mal, jetzt sind wir schon in einem sehr, sehr, großen internationalen Umfeld tätig, wobei wir jetzt als Luxoft schon noch sehr, sehr autark in dem Automotive-Bereich auch agieren. Also da haben wir doch eine große Selbstständigkeit und können da uns auch ja ohne an diesen riesen Konzern, der teilweise einen ja dann noch ein bisschen ja von Qualität ein bisschen ausbremst, können wir weiterhin sehr, sehr gut agieren und sind da sehr, sehr independent. Also ist eigentlich auch sehr schön zu sehen.
Ja, faszinierend, Olaf. Ein toller Weg durch die Industrie, beginnt bei einem eher visionären Startup-Unternehmen über so eine Produktfirma, wie es der Harman war. Also wir haben ja damals bei Harman damit Geld verdient, dass da irgendwann diese Kistchen über das Band rausliefen und dann in irgendwelche Autos eingebaut worden sind. Hinzu jetzt Luxoft respektive DXC. Das ist, wie ich es wahrnehme, eher eine Dienstleistungstätigkeit, die er da macht.
Genau, wir sind Service Provider, haben auch verschiedene Line of Business. Ich bin natürlich im Automotive-Bereich. Daneben gibt es aber noch einen Finance-Bereich. Es gibt auch noch einen Cross-Industry-Bereich. Aber wir hier fokussieren uns auf den Automotive-Bereich und ja, ist ein Service Provider, Software-Solutions, die wir anbieten, in einem sehr, sehr großen Scale auch. Ne? Ist ja sehr, sehr viele Subbereiche. Also der UX-UI-Bereich, muss man auch ganz klar sagen, ist dann nur ein kleiner. Na, da gibt es größere Bereiche wie jetzt das Digital Cockpit, aber auch autonomes Driving, Connected Mobility, aber auch Testing. Ne? Testing, Validation ist auch ein sehr, sehr großer Bereich bei Luxoft Automotive.
Ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen über die Projekte, die ihr bei Luxoft macht. Also klar, ihr habt überall NDAs, du darfst natürlich nicht über irgendwelche Details reden, das wissen wir alle. Wie kann man sich die Arbeit bei euch vorstellen? Was sind es für Themen? Wie werden die eingefüttert? Wie werden die abgearbeitet? Wie werden die abgeliefert? Wie muss ich mir das im Prozess bei euch vorstellen?
Ja, ich komme doch mal ganz kurz auf die Vision und den Value zurück, dann mit einem Statement, wo unsere Vision und Value eigentlich sehr, sehr knackig beschrieben ist. Und es zeigt schon mal einige Parts von deiner Frage. Luxoft ist ein Automotive Innovator, ne? And seen, und das von der Industry, as accelerating the transformation to software-defined vehicles. Ne? Das heißt, wir agieren hier schon auch sehr innovativ. Ne? Also wir denken da schon vorausschauend in dem Bereich, um diese Transition zu unterstützen mit unseren OEMs, aber auch mit den Tier Ones, zu einem Software-Defined Vehicle. Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz starker, nicht nur Trend, sondern Must-Have, dass Software natürlich jetzt einen viel höheren Stellenwert einnimmt als in der Vergangenheit. Ne? Ohne Software läuft heutzutage auch im Fahrzeug nichts, also absolut nichts. Und früher oder später wird es auch ein ganz, ganz wichtiger Value Stream sein, ne? die so wie man es jetzt in dem Mobile Market auch sieht, wo natürlich auch diverse Revenues generiert werden hier in dem Bereich. Von dem her, wo wir momentan eben auch den Trend sehen, und dann komme ich gleich drauf zu, wie wir das executen auch, die Projekte, ist eben, dass die ganz großen OEMs, und man liest das ja auch in der Presse, und wir bekommen es hautnah mit, natürlich jetzt versuchen, das Know-how auch intern aufzubauen, ne? Also große Softwareorganisationen innerhalb von dem OEM aufzubauen, mit allen Challenges natürlich. Ne? Man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt von der Produktion von dem Fahrzeug kommt, wo es halt um Motoren geht, um Getriebe und um das Chassis, um verschiedene andere Technologien, Sicherheitstechnologien, dann kommt jetzt auf einmal ja so ein Part dazu, Softwareentwicklung, ne? Wo man ganz andere Prozesse hat, wo man ein ganz anderes Zusammenarbeitsmodell hat. Ne? Das ist natürlich schon ein riesen Challenge. Und hier helfen wir quasi wirklich massiv den verschiedenen OEMs und den Tier Ones hier mit unserer Erfahrung, die wir haben. Aus jetzt 17 Jahre Luxoft Software Entwicklungserfahrung, auch im Finance-Bereich, Cross-Industry, Ölindustrie, wie auch jetzt im Automotive-Bereich schon seit vielen, vielen Jahren, mit Teams, also wir sind jetzt nicht nur eine sag ich mal, eine Augmentation oder sowas, dass wir jetzt nur Mitarbeiter stellen, sondern wir bieten komplette Projekte. Also wir helfen wirklich auch komplette Softwareprojekte, und zwar von Beginn bis wirklich dann bis Ending, ne? Also wirklich bis dann auch in der Maintenance-Phase zu bearbeiten, da den OEMs zu unterstützen oder für die OEMs komplett zu bearbeiten. Wir arbeiten aber auch an zum Beispiel einem Software-Haus, das heißt zusammen mit dem OEM supporten wir hier das eigene OEM-Know-how mit aufzubauen, ne? Also wir stellen da unsere Expertise auch zur Verfügung, also mit unserem Knowledge, das wir über die Jahre aufgebaut haben, aber auch mit unseren Experten, wo wir da quasi mit unterstützen. Und da sind wir, sage ich mal, und das ist heutzutage extrem wichtig, dass du eben skalierbar bist, ne? Wirklich, wenn große Projekte anstehen, und da reden wir ja dann vielleicht von 100, 200 Mitarbeitern, dass man das eben auch bereitstellen kann in den unterschiedlichen Locations, aber auch mit High Quality, ne? Also ich denke, das zeichnet Luxoft auch aus. Fokus auf wirklich High Quality. Das ist das A und O, und dass Sachen gemacht werden. Also wir bezeichnen das Getting Things Done, right? Dass die wirklich dann auch bearbeitet werden on time. Also das ist auch für uns extrem wichtig, dass wir die Milestones einhalten, dass wir dann auch liefern mit der dementsprechenden Qualität und mit dem Know-how, das wir bereitstellen können, sodass wir da wirklich ja ein Trusted Partner letztendlich sind. Also es ist nicht nur Project Execution, sondern wir sind eigentlich Teil von dem kompletten Team. Und häufig werden wir wirklich nicht nur als Zulieferer gesehen, Supplier oder Software Provider, sondern als Partner, ne? Und das ist natürlich dann auch schön zu sehen, wie man dann auch zusammenarbeitet. Das hat ganz andere Zusammenarbeitsqualität, sage ich mal, auch im Daily Doing.
Ja, es ist also spannend, so nehme ich euch auch wahr, als eben jemand, der als eine Firma, die auch sehr komplexe, große Themen, so technologiegetriebene Themen dann auch sauber positionieren kann bei den OEMs und bei den Zulieferern.
Ja.
Man merkt es dir deutlich an, du bist mit Herz und Seele bei der ganzen Geschichte dabei, du steckst da tief drin, also jenseits der trockenen Zahlen, Daten, Fakten und Wege, die du gegangen bist. Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, was treibt dich an? Was lässt dich jeden Morgen aufstehen und deinen Job machen?
Das ist eine gute Frage, was ich mich auch häufig selber frage. Und die Antwort ist eigentlich wirklich für mich einfach. Also ich habe, sage ich mal, das Interesse an der Mobilität, auch an dem ganzen Zusammenhang innerhalb von der Automobilwelt. Also da schlägt mein Herz irgendwie, und ich glaube, das ist auch wichtig. Also wenn man, sage ich mal, in dem Beruf ist, wenn man täglich aufstehen muss, ne, zum Job, dass man wirklich, das muss einfach Spaß machen. Ne? Das muss irgendwie, da muss man wirklich Freude haben. Und dann kann man sich auch wirklich voll damit identifizieren und voll auch einbringen. Ich denke, auch so die volle Leistung bringen. Und ich sag mal, in dem Bereich Mobilität, Automobil, was halt so schön ist, ich sag mal, es ist schon, denke ich, so ein Grundbedürfnis von jedem, glaube ich, so, ne? Also, und es kommt dieser Part, ja, zum einen die Technikfaszination, also was so die Zukunft da bringt, aber zum anderen die Emotion, ne? Ein Automobil ist halt nicht nur, es ist nicht nur, da geht es nicht nur um Funktionalität oder ich komme von A nach B. Das ist Emotion. Mal extrem, mal weniger extrem. Das kommt natürlich auf das Brand drauf an, auf den einzelnen Brand. Aber letztendlich ist die Emotion täglich zu spüren und täglich ein großes Thema. Und in dem Bereich, sage ich mal, wo ich jetzt aktiv bin, habe ich natürlich mit den unterschiedlichsten OEMs zu tun, ne? Hier natürlich in Deutschland mit den großen etablierten OEMs. Aber seit 2017 sind wir auch in China aktiv, ne, haben ein Shanghai Design Studio, wo du wieder mit einer ganz anderen Kultur zusammenkommst, da auch zusammen entwickelt. Ne? Ganz anderes Way of Working, aber komplett anders zusammen. Extrem spannend, muss man sagen, extrem herausfordernd. Aber das ist so ein Punkt, ja, wo ich sehe, das ist, wow, das motiviert mich jeden Tag. Ne? Also die unterschiedlichen kulturellen Aspekte oder Indien oder auch USA oder UK oder auch solche Newcomers, so Startups wie jetzt in Vietnam, ne? Windfast zum Beispiel. Ne? Also so unterschiedliche Aspekte, alles dreht sich um die Mobilität. Also es ist ja nicht nur das Automobil, es ist ja zum Beispiel auch das Motorrad, ne? Das ist ja auch ein Part, wo es ein HMI gibt, das, wo man jetzt auch langsam merkt, wie das immer quasi auch mehr in den Fokus rückt. Und so ist es quasi eine Vielfalt emotional, technologisch, man hat viel mit Menschen auch aus unterschiedlichen Abteilungen zu tun. Ne? Also nicht nur diese Design- oder HMI-Abteilung, kommt ja auch mit Experten in Kontakt aus den R&D-Abteilungen, aber auch aus Marketing oder die After-Sales-Leute. Also ja, also ich finde irgendwie an Vielfalt gar nicht zu überbieten irgendwie in dem Bereich. Und dann noch mit einem hochemotionalen Produkt, also von dem her war das eigentlich für mich so best fit. Und ich bin immer noch, also muss ich sagen, motiviert. Also wie am Anfang irgendwie. Das ist, und es hört nicht auf. Ich muss wirklich sagen, das ist, jeden Tag bringt wieder was Neues. Also ja, echt Wahnsinn.
Ja, also ich habe ja nur noch ein paar Jahre mehr Lebens- und Erfahrung als du. Ich kann dir verraten, das lässt nicht nach. Wenn man, ja, wenn einmal Automobil ist, ist man Automobil. Bei allem, was da im Moment auch an Fragwürdigem passiert und bei allem, was so an Dingen, ja, an Themen, wo man sich echt an den Kopf fasst. Also ich habe jetzt ein ganz konkretes Beispiel mit diesen 18 Euro pro Monat, die man bei BMW in Zukunft angeblich für die Sitzheizung zahlen darf. Da muss man sich echt fragen, wo ist die Sinnhaftigkeit, aber im Großen und Ganzen denke ich auch, dieses Produkt Automobil und dieser Fakt Automobilität, Mobilität generell, der bindet einen schon emotional an. Wo wir gerade beim Thema sind, wie siehst du denn unsere gemeinsame Industrie, die Autoindustrie? Welche Trends gibt es da generell? Wie geht es weiter? Was wird auf uns als Entwickler auf der einen Seite und dann auch auf die Nutzer zukommen in den nächsten überschaubaren Jahren?
Also momentan, ich denke, das ist das wirklich das ziemlich heiße Thema, wenn man es jetzt mal aus Entwicklungssicht sieht, ist, was ich vorher schon kurz erwähnt hatte, ist eben dieses Software-Know-how mit aufzubauen bei den OEMs. Ne? Also die wollen und müssen, sage ich mal, auch dieses Know-how sich an Bord holen, aufbauen, natürlich immer im Rahmen von Partnern. Also es wird nie ganz allein funktionieren, das sehen wir auch ganz stark. Aber so dieses Ökosystem aufzubauen, das ist wirklich gerade extrem wichtig. Also man sieht dann schon auch natürlich die Auswirkungen auf das Automobil selber, auf das Fahrzeug selber, klar, das Interieur. Wenn man jetzt mal schaut, jetzt mal, ob es gut ist oder schlecht, aber wenn man guckt von der Funktionalität, die Anzahl der Displays, die Größe der Displays, wo ja immer noch der starke Trend ist, ne, das ist, sage ich mal, umso größer, umso besser. Es ist sicher ein eigenen Podcast, um das zu beleuchten hier, was das die Sinnhaftigkeit ist, aber zumindest vom Markt und auch so von den Entwicklungsabteilungen ist nach wie vor der Trend da, quasi das noch stärker auszubauen. Und da brauchst du natürlich auch Software, da brauchst du HMI, da brauchst du Usability mehr denn je, ne, das alles unter Kontrolle zu bekommen. Aber es eröffnet natürlich auch extreme Möglichkeiten jetzt für die Designers, ne? Diese Fläche quasi so dynamisch, wie sie auch ist und so flexibel, wie die Fläche auch ist, dann gut, sinnvoll und natürlich im Sinne von dem Brand natürlich dann auch einzusetzen. Es kommen natürlich die ganz klar, nicht nur die Displays, ne, sondern man hat ja ganz viele Touchpoints, jetzt wenn man im Fahrzeug sitzt, sind es die Fahrzeugsitze, sind es das Ambilight, Interior Light, die Sensoren, die mittlerweile verbaut werden. Jetzt, wenn man Richtung Autonomous Driving, auch Level 3 natürlich mal schauen, oder ist natürlich auch diese Kameras, die in Vehikelkameras, die ja zwingend sind, dann die natürlich auch eingebunden werden, die wieder neue Herausforderungen bringen, aber wieder neue Möglichkeiten auch bringen, jetzt auch wieder ohne Bewertung. Aber da gibt es schon, sag ich mal, ja, also wieder sehr, sehr spannende Themen, die da zu bearbeiten sind. Wir sehen natürlich jetzt auch EV-Cars, Electrical Vehicles, ne? Die HMI, so in der Vergangenheit oder auch bei den aktuellen Modellen, häufig wurde die einfach übernommen von den konventionellen Fahrzeugen. Aber da sehen wir auch einen ganz starken Bedarf und das wird sicher dann auch realisiert werden, die HMI da auch nochmal direkt für die EV-Cars customizen. Auch die Kundenerwartung oder der Bedarf der Kunden, ne? Also wenn sie in einem Electrical Vehicle sitzen, ist eben ganz anders, als wenn ich jetzt ein konventionelles Fahrzeug habe. Da geht es um Reichweite, da geht es auch um Trust, ne? Da geht es auch um Services. Also da sind sehr, sehr viele Funktionalitäten, kommen dann auch über die Connected World, ne? Also die Connectivity ist extrem wichtig, um auch an die Informationen ranzukommen und diese Informationen dann zu verknüpfen mit den Fahrzeugdaten, jetzt Richtung EV natürlich. Es ist nicht nur die Range, die Distance, die ich da fahren muss, sondern da gibt es noch ganz viele andere Use Cases, die da berücksichtigt werden müssen und an denen wir jetzt auch momentan auch arbeiten. Ne? Also nicht nur neue Funktionalität, das ist, denke ich, ein neues Nutzererlebnis, auch ein zusätzliches Nutzererlebnis, das da betrachtet wird. Wir sehen auch, wenn wir jetzt mal insgesamt Autoindustrie oder was relativ einen großen Einfluss haben wird, ist auch das Digital Lifecycle Management. Ne? Da geht es auch um, ja, wie halte ich denn das Fahrzeug up to date? Ne? Also in dem Mobile-Bereich sind wir das ja gewohnt, dass man das jederzeit ein Update aufspielen könnte. Ne? Sei es von der Funktionalität, sei es aber auch, um das System sicherer zu machen. Das ist momentan auch ein Riesenthema im Bereich Automotive, wo es auch wieder Touchpoints an die HMI gibt. Ne? Wie kann ich das sicherstellen, dass ich überhaupt das Fahrzeug regelmäßig updaten kann, ne? Dass das gewährleistet ist und dass ich da nicht jedes Mal in die Werkstatt muss. Und wie ist denn so das Kundenerlebnis dann auch, ne? Weil es ist ja ein hochemotionales Thema. Werkstattaufenthalt, Kosten oder wie du auch schon sagtest, muss ich jetzt für meine Sitzheizung hier extra bezahlen, sonst bleibt die Bude kalt hier. Ne? Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Aber ganz klar, der Trend geht dorthin. Also solche Businessmodelle werden kommen, bin ich mir ganz sicher, weil man sieht, wie erfolgreich das im Mobile-Bereich ist, auch wieder Revenue zu generieren. Ne? Das ist, sage ich mal, schon so ja ein extrem wichtiger. Und da herrscht sicher jetzt auch ein bisschen Goldgräberstimmung. Ne? Und man sucht jetzt da nach Lösungen und etabliert ja schon Lösungen. Ist ja nicht, dass man hier am Anfang ist, sondern ist ja voll drin. Da zählt unter anderem auch, vielleicht da auch noch ein kleiner Schlenk in die Richtung Diagnostik, ne? Also oder Predictive Maintenance, ne? Dass das Fahrzeug schon vorausschauend quasi feststellen kann, wenn es in die Werkstatt muss oder wenn dann vielleicht ein Defekt kommt oder wenn ein Upgrade ansteht oder auch diese Advanced Diagnostik, wenn der Fall eintritt, dass ich da mich quasi zurücklehnen kann und ein Operator oder eine intelligente Software löst für mich das Problem, ne? Also die Intelligenz, das denke ich, ist auch noch ein Punkt, auch wieder ohne Wertung. Da gibt es Pros und Cons, wird im Fahrzeug Einzug halten und man muss sich damit beschäftigen, wird sich damit beschäftigen, da auch gute Lösungen auch für den Kunden dann anzubieten.
Ja, könnte ich jetzt an 100 Stellen spontan wieder einhaken. Ja. Thema künstliche Intelligenz ist ja auch eine Sache, die mich intensiv beschäftigt. Ich bin ja da auch in dem Carly-Projekt drin, das ist so ein vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördertes Konsortialprojekt. Und da beschäftigen wir uns genau mit dem Thema künstliche Intelligenz im Fahrzeug. Welche Rolle spielt es im Bereich Beobachtung, Fahrerbeobachtung, im Bereich HMI, im Bereich Fahrzeuginnenraum? Wie siehst denn du da die Einsatzchancen? Du hast schon gesagt, so ganz zweifelsfrei ist es nicht, aber wie schätzt du da die Tendenzen ein?
Ja, also ich sag mal, wo es, denke ich, ohne größere Diskussion eingesetzt wird, ist, denke ich, in der ganzen Predictive Maintenance oder Advanced Diagnostik, ne? Wo einfach schon die Daten analysiert werden und mithilfe von der künstlichen Intelligenz eben dann Forecasts berechnet werden, wann bestimmte Verschleißteile das zu erwarten sind. Wenn man das dann noch mit einer, sag ich mal, mit Navigation, zum Beispiel Urlaubsplanung kombiniert, ne, wenn eine längere Urlaubsfahrt ansteht und da sozusagen im Voraus schon das ausschließen kann, dass ich mit dem Fahrzeug liegen bleibe oder sonstige irgendwelche Probleme bekomme. Ich denke, da wird es relativ smooth durchgehen, dass der Sinn, die Sinnhaftigkeit wird erkannt und es wird weiterentwickelt werden. Es ist natürlich immer ein Thema, wie bin ich bereit, meine Daten zu sharen, ne? Also es ist natürlich, da geht es darum, ohne Daten kann keine künstliche Intelligenz arbeiten, ne? Das ist die Grundlage, sage ich mal. Und das hängt natürlich, das A und O, damit zusammen, bin ich bereit, quasi Daten zu sharen. Von dem her, in dem Fall finde ich, erwarte ich jetzt nicht so große Diskussionen oder Widerstände. Du hattest jetzt mit dem Eye-Tracking natürlich ein interessanter Aspekt hier betrachtet. Und es ist also die Kamera im Fahrzeug, wenn wir über Level 3 sprechen, wird ja dann notwendig installiert werden. Also sonst funktioniert das ganze System ja nicht. Und da geht es natürlich wirklich auch, sage ich mal, mehr in die Privatsphäre. Ne? Die Kamera kann dich ja als Person oder sollte ich ja auch beobachten. Ne? Also es ist ja nicht nur Eye-Tracking, sondern es ist ja quasi auch also komplette Erfassung, mehr oder weniger. Und da wird es, finde ich, natürlich zum einen technologisch spannend, ne? Auch wieder Richtung Funktionalität und Use Cases, ne? Was man sich da vorstellen kann, also wirklich fantastisch. Zum anderen natürlich, will ich das, ne? Dass quasi jemand, der von außen vielleicht das Fahrzeug hackt, mich dann auch komplett beobachten kann und auch an allen Daten vielleicht rankommen kann. Also es ist, also ich persönlich sehe es ein bisschen, ja, auch gespalten irgendwie. Ich denke, insgesamt Technologie pusht häufig Dinge, die man am Anfang sich gar nicht, ja, zu träumen wagte oder vielleicht auch sehr skeptisch war. Und ich vermute mal, dass da die Technik quasi das treiben wird und sich so schleichend irgendwie dann da reinschmuggelt und die Funktionalitäten dann auch anbietet.
Ja gut, das ist natürlich dann auch der Job von Menschen wie uns, auch mal zu sagen, Leute, da könnte ein Stoppzeichen sein. Eben auch aus Nutzersicht, aus Usability-Sicht heraus. Anderes Thema nochmal aus dem Umfeld, du hast es schon so kurz erwähnt, Elektromobilität, Range Anxiety, also man kommt nicht an. Ihr habt auf der CarHMI, Entschuldigung, ganz kurz Moment, ihr habt auf der CarHMI eine gute Präsentation zum Thema Service gemacht, zum Thema Range. Kannst du da mal ein paar Takte erzählen?
Ja, Daniel Keller, er ist ja auch passionierter Electric Vehicle-Fahrer, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Er war so einer der Pioniere, der auf Electric Vehicle umgestiegen ist. Also er ist da wirklich auch in der Daily-Praxis-Anwendung sozusagen da zugange. Und ich denke, das sind schon einige interessante Aspekte, weil man ja häufig das Argument hat, wir brauchen eine größere Extended Range, wir brauchen Range, wir brauchen größere Batteries, ne, was wieder Gewicht und Kosten natürlich bedeutet. Aber eigentlich muss man das mal aus Nutzersicht betrachten. Aus technologischer Sicht, klaro, Wunsch wäre natürlich toll, wenn man da mit 1000 Kilometer, 2000 Kilometer mit einer Batterieladung kommen könnte. Aber eigentlich muss man es mehr von der Nutzersicht und auch, da geht es wieder um Trust, ne? Also dass quasi der Nutzer wirklich der Technologie und der Intelligenz der Technologie vertraut. Weil häufig ist ja so, ich benutze ja mein Fahrzeug nur in den seltensten Fällen jetzt für die Long-Distance-Fahrten. Ne? So häufig bewege ich ja quasi eher in einem kleineren Umfeld, wo eine kleine Batterie voll okay ist. Das Wichtige ist nur, eine Infrastruktur zu bieten, beziehungsweise auch wieder eine HMI, das heißt die verknüpfte Information. Und dann kommen wir halt auch wieder in diesen Bereich, auch wieder künstliche Intelligenz. Ne? Jemand muss ja das System, die Information zusammenfahren. das so aufzubereiten, dass ich jetzt hier von Stuttgart nach Berlin ohne Probleme fahren kann, quasi auch mit einer Range vielleicht vom Fahrzeug nur von 200 Kilometern. Aber das ist so intelligent und kombiniert mir die Information so, dass ich quasi meine Pausen genau so lege, dass es einfach smooth ist, ne? Dass es kombiniert wird quasi in einer Art, dass mir das gar nicht groß quasi belastend in irgendeiner Form auffällt, sondern vielleicht sogar noch mit den Stops, wenn man das so geschickt macht, dass es sogar noch einen positiven Aspekt gibt. Also jetzt nicht nur die, sag ich mal, die Pausenzeiten, die man ja auch bei solchen längeren Fahrten einhalten muss, dass man das quasi dann, ja, in Fun, Joy, quasi in einem positiven Mut quasi wenden kann.
Du hast das Thema schon so ein bisschen gestriffen. HMI, was wir brauchen. Welche Trends siehst du da? Also wir hatten ja schon mal einmal das Thema, diese großen Bildschirme, dass wir damals bei der CAA oder auch bei Harman noch zusammengearbeitet haben. Da hatten wir mal Glück, hatten 7 Zoll, das war das große Display. Immer die Frage, boah, was stellen wir wie da, damit wir überhaupt noch mal irgendwie was, ja, vernünftig machen können. Und dann mal die Karte, boah, und dann ist kein Platz mehr auf dem Bildschirm. Ich meine, heute, wenn du dir so diese Bytens und die anderen Pillar-to-Pillar-Lösungen anguckst, stellt sich mir immer eher die Frage, ja, und was machen wir denn jetzt mit der ganzen Fläche, die wir da haben? Wie können wir das denn vernünftig nutzen? Also, wie siehst du da die Trends im Automotive HMI, jetzt nicht nur was Bildschirme angeht, ich denke auch so Themen wie Sprache, Multimodalität, Gesten, Zugriffe von externen, die ganze Thematik, was kommt denn auf uns zu?
Also, momentan haben wir schon ein sehr, sehr hohes Level erreicht, ne? Also mit den Bildschirmen, die heutzutage schon auf dem Markt verfügbar sind, wenn man jetzt mal Hyperscreen denkt. Ne? Also es ist, sag mal, technologisch schon ausgereift, ist es möglich, auch wie du schon sagtest, ist es immer sinnhaft, quasi die riesen Displays im Fahrzeug zu haben, ist es nicht eher ablenkend oder ist es die Fläche auch, sage ich mal, ja, unproduktiv genutzt. Ich denke, es ist momentan so ein bisschen ein kritisches Hinterfragen. Ne? Also man sieht ja auch schon mit etlichen Funktionen, die jetzt dann auch bei so großen Screens integriert werden, um das wieder simpel zu machen. Ne? Dieses Simplicity, sage ich mal, ist schon wichtig. Ne? Man ist halt wie in der Vergangenheit auch immer leicht technikgetrieben und das Feature noch und das Feature. Ich glaube, von dem her ist da momentan gerade ein Review, ne? Also insgesamt, wo man das nochmal hinterfragt und nochmal schaut, okay, muss es denn immer, sage ich mal, größer, weiter, besser, voller sein, sondern geht es nicht vielleicht auch minimalistischer und aber dann eben intelligenter. Ne? Also auch mit der Personalisierung war ja auch schon seit Jahren immer ein Thema. Aber ich glaube, so das Thema Personalisierung kann da auch sehr, sehr stark und sehr, sehr gut helfen, die Systeme wieder zu vereinfachen, ne? Also wirklich einfacher zu machen. Klar, Gestik hattest du erwähnt, war auch viele Hypes, ne? Also auch mit Fingergesture und so weiter. Ich denke, was man natürlich sieht im Mobile-Bereich, ist man bestimmte Gesture schon gewohnt. Man erwartet das quasi jetzt auch im Fahrzeuginnenraum, also auch sowieso der Einfluss von der Mobile-World in den In-Car-Bereich ist immer noch da, wird auch nicht nachlassen. Ganz sicher nicht. Und bestimmte Behaviors werden einfach dann auch erwartet, muss man einfach sagen. Wobei jetzt so Gesture in der Air, ja, ich denke, es ist ja in some Use Cases okay. Ist vielleicht auch häufig so ein Marketing-Thema. Nicht immer sinnvoll auch von der Usability, muss man wirklich sagen. Speech ist ja auch so ein Thema, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ich denke, da ist es nach wie vor, man muss quasi nahe an diese 100% kommen von der Voice Recognition, ne? Dass man wirklich da auch wieder ein System hat, wo der Kunde trusted, wirklich, wo man wirklich sagen, okay, das benutze ich jetzt wirklich in meinem Daily Use, wenn es auch nicht immer machbar ist. Aber da sehe ich schon noch viel, viel Potenzial. Wenn wir jetzt mal schauen, so Trends, und das ist jetzt auch nochmal ganz, ganz aktuell. Du hast sicher auch verfolgt, Peter, mit Apple, mit dem CarPlay Version 16, ne? Also mit der neuen Version von CarPlay. Und wir wissen ja, sage ich mal, die Mobile World, die, ja, die beeinflusst schon auch das HMI im Fahrzeug. Ne? Also wir sehen da momentan so, ja, zwei große Trends. Das sind die großen OEMs, die auf jeden Fall ein eigenes HMI weiterhin entwickeln wollen und da weiterhin sehr, sehr viel Geld und Effort quasi investieren. Und zum anderen dann die anderen, die eben mehr auf Automotive zum Beispiel setzen, ne? Auf Systeme, sage ich mal, jetzt von Drittanbietern, die sehr, sehr gut funktionieren, ne? Also wo man schon das ganze App-Ökosystem auch schon hat, wo man sich da, direkt quasi das mit integrieren kann von der Funktionalität und da dementsprechend eben auch die Entwicklungskosten extrem natürlich reduziert werden, ne? Aber die Möglichkeiten quasi da sind und auch dieses ganze Ökosystem einfach genutzt werden können. Und da ist natürlich jetzt interessant, und das nochmal zu einem Apple CarPlay Version 16 zu kommen, ne, wo Apple jetzt sagt, okay, wir können auch Instrument Cluster, wir können quasi auch hier das komplette HMI von dem Fahrzeug mehr oder weniger hier mit unserem System dann abhandeln. Klar, da gibt es noch viele, viele Details zu klären, aber das ist momentan, wo wir auch sehr viel Zeit investieren, um das zu analysieren. Was bedeutet das? Also was bedeutet das nachher auch für unser Business? Was bedeutet das für die OEMs, für das Business? Wie ist das mit dem Einstellungsmerkmal? Was ist so die Kundenerwartung? Ne? Wir wissen, Kunde hat extrem viel Power. Also man hat es ja gesehen mit damals Nokia und Apple. Ne? Also wie stark auch die Macht von einem Konzern und dann von den Kunden wünschen oder ja von den Erwartungshaltungen vom Kunden, wie stark die Power sein kann. Das ist momentan, ja, wo wir wirklich intensiv beobachten, unter anderem natürlich mit dem Android Automotive. Das sind wir jetzt auch extrem aktiv, haben da auch etliche Projekte, auch von Designseite, auch von UX-Seite, also auch was natürlich dann bedeutet, wie unique kann man das noch die Oberfläche machen, ne? Oder wo sind einfach diese Guidelines, die man einfach folgen muss, ne? Um da noch quasi dann auch noch die ganzen Rules einzuhalten. Also das ist momentan, finde ich, auch ein sehr, sehr spannendes Thema und denke ich momentan auch ja ein Thema, was wirklich so alle OEMs umtreibt, ne? Weil es so grundlegend ist. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr grundlegend.
Ja, also gerade zu dem Thema Android Auto, Android Automotive, Apple CarPlay habe ich ja auch so meine dezidierte Meinung und auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht zu dem Thema. Okay. Weil ich denke, wir teilen die Einschätzung, es gibt einen unglaublichen Pull auf der Nutzerseite, weil jeder glaubt, hey, wow, mein Handy dann auch im Auto und alles, was da so funktioniert, auch im Auto und alles toll. Als Entwicklertechnologen wissen wir, so einfach ist es nicht. Und wenn es gut funktioniert, ist alles toll, aber es funktioniert halt eben aus meiner Sicht doch häufig einfach mal nicht so, wie es funktionieren soll.
Ja, ja, also ich sag mal, ich idealisiere es jetzt sicher. Und da gibt es ganz, ganz viele Challenges. Aber man muss sich halt schon Gedanken machen, wenn man auch mal bei einem Fahrdienst quasi in einer wirklich Premium-Klasse quasi ein Fahrzeug ordert und man fährt damit und sieht, wie der Driver sozusagen dann sein Apple iPhone zückt und die Navigation startet. Und ich sage, hey, du hast hier State-of-the-Art Navigation integriert vom Benchmark-System, was gerade auf dem Markt ist. Und er nutzt es nicht, sondern nutzt sein Mobile-Phone. Dann, wow, dann muss man ein bisschen nachdenklich werden.
Ja, klar, das ist eben genau dieser Nutzerpull, den wir da haben.
Genau.
Ja. Exakt. Olaf, ich habe gerade auf die Uhr geguckt.
Oh,
die Zeit. Ja, und daher, stimmt. Ja, ich könnte Stunden mit dir weiterreden, das weißt du. Das machen wir ja auch manchmal hin und wieder, wenn wir uns treffen. Ja, ja, ja. Von daher, um den Podcast noch zu einem schönen runden Ende zu bringen. Hast du noch irgendwas, was du meinen Zuhörern mitgeben möchtest? Irgendein Tipp, eine Weisheit, ein Buch, was man gelesen haben sollte? Irgendwas aus deiner Welt, von dem du sagst, Mensch, da können die Hörer des Mensch-Technik-Podcasts echt profitieren von?
Ja, geht ein bisschen in eine andere Richtung, Peter. Aber was mich so nachhaltig, sage ich mal, zum Nachdenken gebracht hat, und es hat auch mit Mobilität, Automotive zu tun, und zwar, es ist momentan, gibt es eine interessante Ausstellung. Und die ist, denke ich, nicht ganz so bekannt, weil die ist in Rosenheim, Rosenheim, Bayern. Und die nennt sich Eiszeit. Das ist Eiszeit zur Heißzeit, Fragezeichen. Und das, ich sag mal, aktuell sind so die ganze Klimadiskussion ein bisschen ja in den Hintergrund getreten irgendwie mit den ganzen aktuellen Ereignissen. Aber ich finde die extrem spannend. Man geht quasi virtuell auch in die Eiszeit, auch mit den, sage ich mal, ganzen Challenges, was man damals hatte. Da geht es um Mobilität, ne? Also ganz, 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 ganz spannend. Und es schärft nochmal so ein bisschen die Sinne, muss man sagen, ne? Es ist nicht technologisch, absolut nicht, aber es ist sehr, sehr gut umgesetzt. Man kann es wirklich richtig erleben auch, also wirklich was zum Anfassen. Und man kommt zum Nachdenken. Ich denke, das hilft vielleicht auch, sage ich mal, so diesen Ausgleich der ganzen technologisch getriebenen Entwicklung und den ganzen spannenden Themen, sodass man den Kontakt zum Boden nicht so richtig verliert. Das ist auch immer wichtig, dass man quasi da wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Und die hatte ich jetzt deletscht, die läuft auch noch das ganze Jahr über, also noch genügend Zeit, da auch reinzugehen. Also die würde ich jetzt spontan quasi empfehlen wollen und gibt vielleicht dann auch nochmal ein bisschen Gedankenfutter, sodass man da ein bisschen überlegt.
Wunderbar. Olaf, herzlichen Dank. Wir sind am Ende angekommen.
Mhm. Danke dir, Peter. Wow.
Schon wieder eine schöne Zeit mit dir. Ja. Und vielen, vielen Dank.
Okay. Ja, ich habe zu danken. Dann bis.
Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.